Supergut präsentiert. Petru und Paul wollen's wissen. Die Biodiversitätsfolgen. Heute Streifzüge durch die Biodiversität mit Florin Gamelisch.
Biodiversität. Zwar ein recht sperriger Begriff, aber dafür umso bunter und vielfältiger ist ihre Bedeutung. Ein spannendes Themengebiet, das viele Fragen aufwirft, die nur darauf warten, von echten Expertinnen und Experten beantwortet zu werden. Kurz, ein Fall für uns. Der Peter und der Paul, der Peter Beck und der Paul Herberstein, ein Podcast-Duo aus Liechtenstein. In Zusammenarbeit mit der Initiative Supergut widmen wir der Biodiversität daher eine Spezialreihe und beleuchten die biologische Vielfalt aus insgesamt 5 unterschiedlicher, zum Teil überraschender Blickwinkel. Ich höre, lohnt sich. Herzlich willkommen zum Podcast von Supergut, da aus Peter und Paul wollen wissen, aus der Supergut-Lounge, so heißt es richtig, Paul, gell? Mhm. Eigentlich sollte ich es langsam wissen, wir machen das zum 5. Mal. Wir sind jetzt zum 5. Mal schon da, in dieser tollen Supergut-Lounge. Und ich weiß nicht, liegt es an uns, liegt es am Gast, liegt es am Abend, liegt es an der Location, heute ist heute krammelt voll. Das muss man mal so sagen, krammelt voll. Lass uns da mal hören, jawohl, ja, es ist... Krammler voll ist es, ihr habt es gehört, also wirklich das nächste Mal im Saal, SL, mindestens.
Luft
mindestens.
Nach oben, ja.
Ja, wir sind wieder da, ihr habt es schon gesehen, eine super gute Lounge. Ich habe den Escape Room letztes Jahr mal gemacht, absolute Empfehlung. Mhm. Sind die meisten sind Hosse aus dem Escape Room. Und so, ja gut, vermissen wir nicht, sind jetzt halt noch reingeblieben. Nein, aber es ist wirklich eine Empfehlung, ein riesen Erlebnis, kann man nur jedem empfehlen. Nutzen Sie es, solange es den Escape Room noch gibt, machen Sie es. Wie gesagt, Paul und ich sind auch rausgekommen. Also,
wie schnell warst du?
Ja, ich sage so um die 40 Minuten.
Du? 40 Minuten?
Ja, nicht Sekunden.
Ja, das, dann sage ich lieber meine Zeit nicht, die war deutlich drunter.
Ja, okay, gut. Ja gut, Paul, etwas muss ja besser können. Wir haben heute eine abschliessende Folge, werden das heute abschließen. Aber bevor wir zu Ehre kommen, möchte ich weniger von Ehre reden, noch die Ehre epperterweise, weil wir haben einen Gast gehabt. Er ist an allen 5 Podcast-Aufnahmen live dabei gewesen. Er freut sich jetzt schon schrecklich, nämlich der Paddy Marxer. Paddy, grosses Kompliment von uns. Danke vielmals. Und fühlst du dich gescheiter oder dümmer jetzt noch den Podcast? Du musst nicht antworten. Nein, super. Aber natürlich jeder und jede, die da ist, freuen wir uns. Wir haben heute ein Thema, das Abschlussthema von dieser Podcast-Reihe und das heißt Streifzüge durch die Biodiversität. Und wir haben da einen perfekten Gast für das und der Paul wird er jetzt vorstellen.
Das freut mich sehr. Wir haben als Gast den Florin Gamelisch und du bist studierter Biologe, auch im Lehramt tätig gewesen. Aber die größte oder die großartigste Leitung seit 34 Jahren, im Bündner Naturmuseum tätig und dort auch stellvertretender Museumsleiter. Und das ist natürlich eine unglaublich lange Zeitspanne. Und du hast dort vermittelst du den Besuchern natürlich Einblicke in die Pflanzenwelt, in die Natur, in die Tierwelt, bis hin zu, glaube ich, auch Gesteine, Mineralien etc. Machst Workshops für alle Altersklassen, mhm. Führungen, Vorträge und Exkursionen können auch zu deinem Gebiet. Und auch ganz wesentlich, du gehörst zum Supergut-Experten-Team und bist Supporter der Initiative und da auch sehr aktiv und auch in Zukunft sehr aktiv. Deswegen darf ich dich auch gleich als erste Frage fragen. Mich würde interessieren, bei dieser Fülle aus oder dieser Vielfalt, wenn wir schon beim Thema sind, aus Tätigkeitsfeldern, welche davon ist dir am liebsten? Wo fühlst du dich am wohlsten?
Also es ist wirklich so, dass halt eine Museumsarbeit wirklich etwas sehr, sehr Spezielles ist. Und durch das ich in der Vermittlung darf arbeiten und jetzt heute Morgen angefangen mit einem Kindergarten, am Nachmittag dann Oberstufe, Primarschule gehabt haben und so.
Jetzt schon wieder mit einem Kindergarten. Ist, damit.
Sie hat gedacht, das ging nur durch ab heute. Aber nein, das sind so die Sachen, wo ich denke, das ist das, was mich auch jedes Mal wieder von neu fordert. Und ich merke einfach so Leute, die dann, eben, du hast gesagt, 34 Jahre bin ich im Bündner Naturmuseum tätig, also die Vitrine steht schon dort, wir stopfen es dann aus. auf jeden Fall muss ich einfach sagen, auch Leute, die sagen, ja, wie kannst du dich jedes Mal wieder motivieren? Und ich glaube, das ist, wenn man den Job also so gerne hat und einfach jedes Mal die Kinder sieht und merkst, oder auch Erwachsene und Jugendliche und was da alles kommt, merkst, die kannst du wieder wie neu nehmen. Es ist jedes Mal wieder eine totale neue Situation, auch wenn es vielleicht das Thema das gleiche ist, was ich schon vorgestern mal erzählt habe. Und das ist das, was extreme Befriedigung gibt und ich liebe die Arbeit und freue mich darauf, wie das weiter noch jetzt das Jahr weitergeht, weil nachher gibt es dann nochmal einen Wechsel.
Aber ich darf sagen, man sieht dir ja das auch an, dass du strahlst und dass das dein Thema ist. Das gibt es nicht bei allen Menschen, glaube ich, die so in einem Thema drinnen sind. Und da merkt man, das Feuer ist noch lange nicht erloschen.
Zum Glück, weil sonst würde ich, glaube ich, da wirst du ja noch frustriert mit der Zeit. Ja. Ja, das ist bei mir nicht der Fall.
Wenn du denn dort ausgestopft bist, in dem Naturkundemuseum, was steht denn auf der Plakette? Hast du dir so schon überlegt?
Also das Geburtsdatum mal auf jeden Fall und dann der Todeszeitpunkt. und dann einfach vielleicht noch der Präparator. Aber die Berufsbezeichnung muss natürlich auch noch sein. Ja, Museumspädagoge, das klingt schon Wahnsinn.
Okay, nichts Latinisches oder so. Genau. Ja, okay. Sollen wir, weil du bist im Museum und wir haben jetzt so ganz viel über Biodiversität geredet und wir haben mal gesehen, vielleicht müssen wir mal einen Blick zurückwerfen. Wir reden immer darüber, dass Biodiversität abnimmt, Vielfalt nimmt ab. Wann ist die Vielfalt entstanden? Oder ist sie überhaupt entstanden? Hat sie einfach gegeben?
Ja, also eben, da müssen wir halt... was man heute weiss, nur geht so 3,5 Milliarden Jahre retour gehen. Und dort hat es Einzeller gegeben, wo dann aus dem raus dann die Vielfalt eigentlich entstanden ist. Und das ist ja immer das, wo sehr speziell ist, dass wir wissen, dass alle Lebewesen, also das sind Pflanzen, Tiere, Pilze und so und auch Bakterien, haben in der Zelle genau die gleiche Grundlage, die DNA, das haben wir alle genau gleich. Und aus dem heraus, die Einzeller, ist das so entstanden, die Vielfalt, die wir heute haben und in einer Entwicklung, die eben lang gedauert hat. Aber jeder hat sich dann irgendwo, man kann sich das wie einen Baum vorstellen, man fängt bei den Wurzeln an und dann fängt der an wachsen, es gibt Äste, etwas geht in die Richtung, geht vielleicht weg, das nächste geht weiter, es gibt wieder Seitenäste. Und so kann sich die ganze Vielfalt über die enorm lange Zeit entwickeln. Obwohl die natürlich nie eine Gradlinie gelaufen ist, das ist ganz wichtig. Die ganze Artenvielfalt, die wir heute haben, die hat viel durchgemacht, dazwischen wieder rausgefallen. Es hat jenste Grossereignisse gegeben, die zum Teil bis zu 40-60% von den Arten ausgestorben sind wegen einem Ereignis und sich wieder neu aufgebaut hat. Und das läuft einfach so weiter. Die Natur baut auf Vielfalt und das wird immer so weitergehen, egal wie wir tun auf dem Planeten.
Das heißt, das ist ein Automatismus.
Das ist ein Automatismus. Die Evolution ist eine Theorie mit dem Konzept eigentlich, wo das erklärt. Und ich finde, es erklärt sehr gut, dass es effektiv immer weitergeht und eben etwas geht einmal raus, etwas Neues entsteht und so weiter.
Einfach nur, also das heißt, die Natur ist nicht gebaut für Monokulturen und für einfältige Lebensformen. Sie braucht sozusagen die Breite, einfach, und das, sie wird, egal was wir, du hast es schon gesagt, was wir jetzt auf dieser Welt machen oder nicht tun, sie wird das unabhängig davon immer machen.
Also das wird weitergehen, egal wie wir tun, wir können auch so saublöd tun auf dem Planeten, es geht weiter. Also das soll man ja nicht jetzt als irgendwie Entschuldigung nehmen, komm mal, wie weiter schon eh noch, die Natur macht das, was wir wollen. Also ja nicht, aber es ist ein Prinzip, dass das immer weitergeht. Und Natur bringst du nicht so schnell auf Null. Das geht nicht. Das kann noch so sein, dass wir jetzt ein unglaubliches Tempo herlegen und die Artenvielfalt jetzt in dieser Zeit sehr stark zurückgeht. Es geht einfach darum, haben wir noch Platz auf dem Planeten oder nicht? Das geht. Wir sind ein kleiner Teil, wir sind nicht Krone von der Schöpfung da, sondern wir sind ein Teil von dem ganzen Prozess. Und wir sind jetzt einfach da und haben jetzt einfach ein bisschen anderes Überlebensprinzip als andere Organismen. Wir können Sachen machen, was die anderen nicht können. Und haben uns so abgedriftet von der Natur, dass wir angefangen haben, Zeug zu machen, die mit der Natur überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber wenn wir einmal nicht mehr lebensfähig sind auf dem Planet. Das ist der Natur egal, da gibt es wieder Neues. Und was ich einfach spannend finde, ist, man sollte die Evolution nochmal zurückschrauben auf 3,5 Milliarden Jahre und das Ganze nochmal laufen lassen. Dann gibt es wahrscheinlich nicht einmal den Mensch nachher. Weil das ist ein Prinzip, das nicht einen Plan hat oder eine Optimierung. Ah, wir kommen dann dort her, der Superorganismus. Das wird einfach der, der am besten überlebt, der kommt weiter und kann sich fortpflanzen und gehen weitergehen, der Rest geht raus. Mhm. Und ich finde es noch spannend, dass es uns wahrscheinlich in einem zweiten Prozess, wenn wir es nochmal anfangen könnten, vielleicht gar nicht gibt. Also ist der Mensch, so wie wir ihn heute kennen. Oder?
Aus Sicht von der biologischen Vielfalt blöd gelaufen, ja, dass es uns gibt. aber jetzt einmal ohne Spass. Ja. Also wenn der Mensch nur da wäre, würde sich die Vielfalt wieder entwickeln, siehst du. Oder?
Ohne Problem.
Über die Langzeit.
Es braucht einfach wieder Zeit. Aber das haben wir gesehen. Meine, dort, was vor 60 Millionen Jahren war mit dem Aussterben von der grossen Saurierarten, das hat sich alles wieder können gut erholen. Es hat vorher noch viel verrücktere Ereignisse gegeben, wo dann wirklich ein grosses Teil rausgefallen ist an Organismen und das hat sich alles wieder erhöht.
Es gab vor die Milliarden Jahre zurück natürlich keine Aufzeichnungen, logischerweise, aber gab es ein Zeitalter, wo die Biodiversität auf der Erde am größten war, oder ist das wahrscheinlich die Zeit jetzt, die wir überschauen oder über die wir Aufzeichnungen haben? Kann man das so in irgendeiner Weise sagen?
Also ich denke, da bin ich zu wenig auch Paläontolog, das wäre noch wichtig. Wie genau mit den Artenzahlen, das auch zu schätzen, ist brutal schwierig. Also wir tun uns ja auf irgendwelche Fossilien, müssen wir uns dann aber ein gewisses Zeitalter beschränken, was für Versteinerungen rum sind und so weiter. Und dort haben wir nur eine Ahnung, was es überhaupt alles gegeben hat. Und sehr viel ist halt nicht fossilisiert oder ist irgendwie vorher so gefressen worden, dass du nichts mehr als Reste hast und so weiter. Also ich kann die Frage nicht beantworten, aber ich denke, es ist ganz sicher so, dass wir eigentlich jetzt auch, es hat mir Platz gegeben von diesen riesen Reptilien auf dem Planeten, dass mit Säugetieren können überhaupt einmal Gas geben auf dem Planeten und entsprechend hat es dann die Vielfalt dort wieder gegeben. Aber wie es vorher war, auch mit dem Meereslebewesen, denke ich, dort ist eine unglaubliche Vielfalt schon vorhanden gewesen, die ich jetzt nicht könnte beziffern. Mhm.
Ja, in dem Meer ist wahrscheinlich sowieso noch ganz viel los, was wir noch gerne nicht wissen. Oder? Ich glaube, es ist ja weniger erforscht. Nicht nur dort.
Es gibt eine wunderbare Geschichte. Wir haben ja im Jahr 2000 den zweiten Geoartenvielfaltstag organisiert mit der Zeitschrift Geo in der Schweiz mit dem Museum zusammen. Wir haben es im Bündner Naturmuseum immer den Lead gehabt und sind ins auf Alp Flix, das ist im Oberalp Stein, so ein Hochplateau, und haben dort ein Gebiet abgrenzt quasi und gesagt, jetzt schauen wir mal über zwei Tage mit Spezialistinnen und Spezialisten von ganz verschiedenen Fachbereichen, was gibt es dort alles an Lebewesen, an Pflanzen, an Tieren, an Pilzen und so weiter, und hat das einfach mal dokumentiert. Und hoppla, man hat Zeug gefunden, wo man gar nicht gewusst hat, dass es das gibt bei uns überhaupt in dieser Gegend, plus noch neue Arten, die gar noch nie beschrieben worden sind auf dem Planeten. Also ich muss einfach sagen, wegen dem, wir haben immer noch keine Ahnung eigentlich auch, was bei uns rumlebt, was es gibt. Bei den Grosssäugern ist es klar, bei den Vögeln kann es ungefähr abschätzen, aber es gibt einfach kleine Organismen, auch Insektenbereich, wo wir keine Ahnung haben.
Aber trotzdem ist es nicht die Rettung von der Vielfalt, indem wir sagen, ja, wir wissen einfach einen Haufen noch nicht, jetzt lassen wir es schon gut sein, kommt schon gut, sondern das, was wir wissen, und dort ist es ganz klar und nachweisbar, dass unsere Vielfalt massiv abnimmt. Ich glaube, gerade bei den Vögeln ist es ein riesen Thema, habe ich gerade gelesen.
Ja, es ist nicht nur bei den Vögeln. Also wir haben ja ganz Unterschiede. Es sind ja jetzt in der Schweiz effektiv so rund 200 Pflanzenarten und 200 Tierarten, die effektiv vor dem Aussterben bedroht sind. Da gibt es noch die anderen Abstufungen. Und man muss sich schon bewusst sein, es passiert das. In gewissen Bereichen hat es auch gute Schlagziele gegeben, wer wieder zurückgekommen ist, zum Teil auch mit Hilfe von Menschen und so, das kann man sicher auch anfügen, aber es ist ein Fakt, dass das zurückgeht, ganz sicher. Und vielleicht, was auch noch, dass auch Populationsgrössen zurückgehen. Also vielleicht die Art ist noch nicht weg, aber die Populationen verheben immer, und dort sind wir dann bei dem anderen Aspekt von der Biodiversität, das ist die genetische Vielfalt. Und das ist ein riesen Dilemma, das wir dort haben. Durch Isolierung von Lebensräumen, wo wir halt zerschneiden mit unseren Bautätigkeiten und so weiter, so, dass der genetische Austausch nicht mehr passieren kann. Und dann haben wir wunderbare Beispiele, auch sehr aktuelle, wo dann eben die Evolution immer noch weitermacht, aber auch mit schlechten Genen. Mhm. Und der ist das Wurst, die macht einfach weiter. Und dort muss man schon ein bisschen darauf achten, dass man die Situation in den Griff kriegt, neben der ganzen Geschichte mit der Artenvielfalt. Und dort wissen wir wirklich, bei vielen Organismen nicht, ist jetzt das gefördert oder nicht, weil wir es einfach schlicht nicht kennen und die Leute nicht haben, die das auch wirklich kennen.
Und seit wann, wenn man jetzt die jüngere Geschichte hernimmt, wann haben wir Biodiversität überhaupt am Radar? Seit wann ist sozusagen das ein Thema, wo sich Wissenschaftler, Forscher, die Öffentlichkeit damit auseinandersetzt und auch Vergleiche zieht und dergleichen?
Ja, im 2000, wo wir den Geoartenvielfaltstag gemacht haben, haben wir nur von Vielfalt der Arten geredet, im weitesten Sinn. Das Wort Biodiversität ist in der ganzen Publikation nicht als Wort erschienen. Und erst eigentlich dann so bis 2017, wo man dann das wirklich mit der Biodiversitätsstrategie angefangen hat, diskutieren und auch weltweit mal anschauen, ist dann der Begriff plötzlich auftaucht. Mhm. Also es hat ein bisschen Zeit gebraucht, also es ist schon vorher gekommen, aber dann ab 17 ist so dann offiziell als Begriff in allen Mündern gewesen, wo auch Leute, die es überhaupt nicht verstanden haben, gebraucht haben, den Begriff. Das ist eine andere Geschichte. Ja.
Und wann haben wir begonnen, Vergleiche zu ziehen, zu messen? Kann man Biodiversität, gibt es da Richtlinien, wo man sagt, wir messen das anhand von, weil das ist natürlich schwierig oder unmöglich.
Und das vielleicht ist vielleicht das grosse Dilemma, das man hat, oder? Also wenn es heisst, ja, wir wollen da etwas machen auf dem Gebiet, dann kommen ein paar und finden, oh nein, Achtung, da jetzt ganz spezielle Tierchen drin. Ist ja nett, oder? Aber was ist speziell an diesen Tierchen? Das müsst ihr wissen. Also da muss man Fakten bringen. Und nicht bei dir klingt es einem, aber bei dir ist man wie, ja, wir wissen es einfach nicht ganz genau, was da drin ist. Und das mit Zahlen schaffen in der Biologie und vor allem bei dieser ganzen Geschichte, die wir jetzt diskutieren, ist brutal schwierig. Mhm. Und am Schluss hast wohl... Dort kursieren ja Zahlen, das ist ja unglaublich, wo es immer ja so viel geht zurück und so viel ist schon passiert. Und dann kommt nur ein anderer und findet, ist denn das wahr? Also da ist, und dann haben wir schon wieder Diskussion. Wenn wir mit Zahlen umgehen müssen in der Biologie, dann wird es brutal schwierig in dem Bereich, wo wir gar noch nicht alles wissen und erfahren haben.
Aber wie kann man es, also wie muss man denn damit umgehen, wenn nicht mit Zahlen? Ich sage immer, man merkt, also ein saublödes Beispiel, Entschuldigung, also Windschutzscheiben, wenn man in die Fähre fährt, oder? Genau. Da sehe ich es übrig ist. Mhm. Aber ist jetzt nicht unbedingt wissenschaftlich, oder?
Nein, aber da erfährst du es, wie es wäre. Es ist so, wir müssen das ebenfalls einbauen. Und klar haben wir dann auch genau aufgeschrieben, wie viele Arten wir gefunden haben in dieser Zeit dort oben und haben das können mal dokumentieren. Aber am Schluss, wenn es dann wirklich um harte Fakten geht, die du musst liefern, oder auch dann, ja, was bringt uns Biodiversität im Geld? Also weißt du, wenn wir die Verluste haben, was sind das für Ausfälle nachher, die wir haben in unserem Alltag, die auch wirtschaftlich jetzt gesehen sind? Das ist brutal schwierig. Und dann kommst du mit irgendeiner Zahl und am Schluss hast du immer einen, der dir zeigen kann, so verrückt ist es gleich nicht, das ist doch ein bisschen so. Und dann haben wir die Diskussionen.
Also du kommst in eine falsche Diskussion hier eigentlich, wo du nicht die harten Fakten, also so hart belegbar. Aber du hast auch gesehen, es geht ja nicht nur in Anführungsstrichen um die Artenvielfalt, sondern um die genetische Vielfalt. Wir haben im Vorgespräch immer über euer stolzes Wappentier. Ist glaube ich das Wappentier?
Ja, das gehört uns. Das ist unser.
Ja, ist eure, der Can und der Chachi. Aber die sind sehr nah verwandt miteinander, oder? Und es ist ein Problem.
Es ist ein Riesenproblem. Wir haben jetzt gerade eine Ausstellung gehabt über Evolution im Museum.
Wir reden vom Steinbock.
Das sollte man sagen. Ja, genau. Für den, der Can oder der Chachi nicht kennt. Das ist nicht der Nachbar, das sind Steinböcke. Steinböcke ist ja ein Symbol für uns, weil wir bei uns das Wappentier haben. Aber in der Schweiz und im ganzen Alpenraum ist das ein sehr markantes Tier, das man eben auch in der Werbung braucht und so weiter. Und jetzt hat man herausgefunden, dass die effektiv in einem genetischen Flaschenhals drin sind, die Populationen. Und in gewissen Gebieten, sowohl in der Schweiz wie auch in Nachbarländern im Alpenraum, plötzlich Merkmale auftauchen, die völlig absurd sind für so ein alpines Tier. Also zum Beispiel verlängerte Hufe, ideal zum Klettern, oder? Dann Gamesblindheit, wo ja ein riesen Thema ist, wo früher eine Regeneration meistens passiert ist, wenn eine Ansteckung war, haben sich die Tiere irgendwann können erholen. Jetzt erholen sie sich nicht mehr. Also das ist wirklich eine Anfälligkeit auf eine Krankheit, die zugenommen hat. Wir haben Männchen, die verkürzte Hörner haben, was auch nicht normal ist, also kein typisches Merkmal ist. Und Tiere, die kurzbeiniger sind. Und das hat die Uni Zürich herausgefunden mit so Genanalysen und einfach können feststellen, dass jetzt die ganze Geschichte eben, und da müssten wir jetzt ausholen, ich weiß nicht, wenn haben die Feierabend? Nein, weil die Geschichte vom Steinbock ist dermaßen verrückt, dass man eben genau, auch dort genau ein Beispiel hat, was das heisst, wenn eine genetische Vielfalt so eng ist. Man hat die in ganz kurz zusammengefasst, hat bei uns jetzt in Graubünden von 1650 bis 1920 keine Steinböcke gegeben. Wir haben sie also nur vom Wappen gehabt. Und in der Schweiz allgemein sind so Anfang vom 19. Jahrhundert sind alle weg gewesen. Und jetzt hat die Schweiz wieder welche Steinböcke zurückgehauen und es hat noch eine kleine Gruppe von ungefähr 100 Tieren im Ostertal beim italienischen König, wo über die alten Generationen geschaut hat, dass da ja niemand wildern geht, rundum, wo sie alle Steinböcke abgeknallt haben. Dass die dort bewahrt sind, ich glaube 70 Wildhüter, Bewaffnete, die auf die Population aufgepasst hat, über all die Zeit. Und dann hat man wieder einen Steinböck. Wer hat sie? Der König in Italien. Und man hat dann 1904 beim Bau vom Simplon-Tunnel gefunden, wenn wir schon uns nähern, dann könnten die doch Italiener uns noch ein paar Steinböcke geben. Das Problem war, dass der gefunden hat, vergessen sie beim König, ich kann mal was, also ich habe Sachen, die andere nicht haben. Mhm. Und dann hat die Schweiz offiziell, also ein paar Leute aus St. Gallen sind das vorher gewesen, haben gesagt, okay, uns ist gleich, wie die Steinböcke in die Schweiz kommen, wir zahlen pro Tier 800 Stutz. Und dann hat es einen Wilderer gehabt, der Monsieur Berard, der Kaiser, der tatsächlich geschafft hat, drei Kids zu klauen in dieser Population, die er ins Wallis gebracht und mit Güterzeug in den Peter- und Paul-Zoo. Ich finde das super. Die für Winding. Der heisst so. Ja, ja. Und der hat dort extra einen Berg gebaut für den jungen Steinböckli. Und dann, ein Jahr darauf, hat er nochmal drei geklaut und man hat dann später nochmal ein paar Tiere geholt. Am Schluss sind wir vielleicht so bei 15 Tieren gewesen, die man gezüchtet hat, um sie nachher in der Schweiz, zuerst 1910 in der Grauhörner da im Kanton St. Gallen und dann bei uns 1920 im Nationalpark aussetzen. Und jetzt muss man sich vorstellen, dort hast du nicht können schauen, hey, Kitzli, bist du fit für das Leben? Sondern das ist irgendeines, was sie geklaut haben, was vielleicht in der Wildnis rausgefallen wäre, weil es unanfällig war auf Krankheit. Aber diese Merkmale hat es dann weitergegeben in dieser Zucht, oder? Und die Tiere haben immer die schlechten Gene auch mitgenommen. Und irgendwann hat jetzt also 100 Jahre nach der Wiederansiedlung vom Steinbock tauchen jetzt plötzlich so schlechte Merkmale aus. Und das ist aufgrund dessen, dass das halt sehr nachverwandte Tiere, zum Teil auch Inzucht ist, wo jetzt erst jetzt zu einem Problem könnte werden, dass auch Populationen zum Teil sogar verkehren können. Also das zeigt einfach, wie wichtig die Breite ist für Gene, damit es überhaupt eine gesunde Population gibt.
Also danke auf jeden Fall, dass du die Geschichte erzählt hast. Wir sind jetzt ein True-Crime-Podcast. Es ist mega in momentan. Da gehen wir jetzt durch die Decke in den Charts. Und natürlich auch noch spannend, dass Bündner haben eigentlich den Steinbock genommen, haben Wappen gehabt und nur mehr effektiv und St. Galler haben auch müssen den Steinbock. Das müssen wir mal in einem anderen Podcast noch beleuchten.
Genau,
aber gleichzeitig, es ist jetzt eigentlich immer noch, es geht immer noch von dem kleinen Genpool aus und es wirkt sich jetzt einfach negativ. Es gibt jetzt sogar Vermischungen mit der Ostertaler Steinböck.
Ja, ist noch spannend, wo der 100-Jahr-Feier war vor Wiederansiedlung vom Steinbock in Graubünden, hat man mal auf den Osten übrig geschaut und hat gemerkt, denen ist die Population zusammengefallen und hat dann ein paar denen wieder so zur Wiedergutmachung geschickt. Also ich muss so weit sagen, die genetische Vielfalt hat sich insofern ein bisschen entwickelt in den 100 Jahren, dass du genetisch kannst sehen, welche haben wir im Tierpark im Bernbiet aufgezogen und dann freigelassen und welche hat man für Graubünden und St. Gallen gebraucht. Also mittlerweile kann man die genetisch ein bisschen unterscheiden, aber von einer echten Blutauffrischung kannst du nicht reden. Und das Problem ist, du kannst nicht irgendeinen nubischen Steinbock oder einen Pyrenäer-Steinbock holen als Blutauffrischer, weil dann machst du den Alpensteinbock kaputt, oder? Mhm. Also der hat andere Merkmale. Und darum ist das Dilemma da, dass man einfach nicht die Möglichkeit hat, um noch mehr Austausch herzubringen.
Jetzt wenn sozusagen vom Wappentier jetzt einmal weggeht, aber die Sinnhaftigkeit, und du hast es vorher schon angetönt, die Notwendigkeit und den Nutzen von Biodiversität, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, da gibt es ja auch eine ganze Palette, was Biodiversität wirklich einen effektiven Nutzen bringt. Wo würdest du jetzt gerade wenn du von der Wissensvermittlung sprichst, wo holst du die Menschen am schnellsten ab, ihnen zu beweisen, dass das nicht nur schön ausschaut, eine blühende, bunte Wiese, sondern dass das auch wirklich was bewirkt im Täglichen?
Also das ist die Herausforderung, die wir haben. Und das ist auch das Problem von dem Begriff grundsätzlich. Du machst es, glaube ich, auch immer in der Einführung. Es ist ein knorriger Begriff oder wie sagst du es einmal?
Sperriger
Begriff. Es ist effektiv die Komplexität, die wir dahinter stecken. Weil es gibt eine wunderbare Zusammenstellung, wie so eine Mindmap, wo unten steht, Biodiversität und dann geht es in alle Richtungen, was da alles mit Einfluss hat, wenn wir dort nicht acht gehen. Und ich glaube, dort müssen wir einfach auf die Basics zurückgehen, um die Leute dort abzuholen, wo innen direkt am nächsten ist. Und du kannst schon auch von Zusammenhängen aufzeigen und die Wechselwirkungen, die man einfach bei Biodiversität nicht vergessen darf. Also es geht um Arten, das ist wichtig. Es geht um das Ökosystem und die Lebensräume. Es geht aber um die Wechselwirkungen innerhalb der Lebewesen. Und das heisst auch zwischen Tieren und Pflanzen gibt es eine Kommunikation und die passen sich gegenseitig an. Und wenn man das brechen, dann hätte das zur Folge, dass eben auch mit der Zeit gewisse Ökosysteme kaputt gehen, die uns wieder extrem viel bringen würden. Und das ist banal, nur mit den gewissen Hängen, die uns vor Lawinen schützen oder Schutzwälder drauf sind und so weiter. Aber ich glaube, wir dürfen nicht gerade so weit gehen, weil das ist zuerst, wie du sagst, also am Anfang müssen wir einfach einmal Basics reingehen und zeigen, hey, was ist um uns herum, weil wenn du das anfängst, ein bisschen bewusst leben und erleben, dann hast du auch eher eine Schutzmöglichkeit für das.
Also du meinst, das ist der klassische Tropenwald, der immer wieder Thema ist mit der Vielfalt. Mit dem holt man den klassischen Rheintaler nicht ab.
Es ist unlässig, du kannst so Filme schauen, wow, Jaguar ist so geil, oder wie die da sind. Das ist okay, das ist auch ein bisschen etwas, wo Natur neu geht, aber es ist am Schluss das, was um uns herumgeht und das müssten wir ein bisschen herholen, zum auch merken, Kopf, das ist genauso spannend wie im tropischen Regenwald am Schluss. Oder? Ja.
Jetzt, ich habe gesehen, du hast was mitgenommen, weil das ist ja auch so ein Seitenprodukt von der Biodiversität, nämlich was wir uns von der Natur alles abschauen können. Genau. Ich sage, das Schlagwort, das ich jetzt reinwerfe, ist Bionic.
Also ich denke, ich habe das einfach mitgenommen, weil es gibt so wie neben dem Konzept von der Evolution und eben nach der Bionik, müssen wir einfach wissen, das ist alles ein Bestandteil von dieser ganzen Biodiversität im weitesten Sinn. Und zwar zeigt uns eigentlich alle Lebewesen auf dem Planet, wie sie mit der Natur zu Gang kommen, was sie nutzen, was sie wieder zurückgehen. Und das ist immer im Kreislauf. Und wir Menschen sind eigentlich die einzige Art auf dem Planet, die da nicht zu Gang kommt. Also wir machen Zeug, wo die Natur gar nicht weiss, dass es das gibt. Wir sind sensationell, oder? Also wir bauen auch alles auf um uns herum, wo uns etwas bringt. Aber es sind auch viele Sachen, die man nicht mehr abbauen kann oder die einfach dann lang hängen bleiben und dann ein Problem geben. Das kennen wir. Und da gibt es auch eine grosse Forschung mittlerweile, wo darum geht, ja, scheinbar, die Prozesse in der Natur, nicht bei den anderen Lebewesen, das funktioniert. Das ist irgendwie immer in dem Kreislauf drin. Vielleicht können wir dort etwas lernen. Und da hat es ganz banale Sachen, die man gelernt hat, mit dieser Kletterpflanze, die muss ich ja nicht mehr erzählen, ich glaube, das kennen alle. Wobei ich einfach behaupte, der Mann, der das ja entdeckt hat, hat sie am Hund hat er so Kletter gefunden und gefunden, oh, das ist ja ideal für einen Verschluss zu entwickeln. Ich behaupte einfach, wenn der noch vorher die Vogelfedern angeschaut hat, hat er gemerkt, leck mir, da ist sie ja eigentlich schon gemacht. Da musst du gar nicht mehr überlegen, wo machst du jetzt noch die Öseli zu diesen Höckli von dem Ding, weil das ist schon lange der Klettverschluss bei einer Vogelfeder, wenn die sich da aus Versehen ein bisschen verletzen und die dann mit dem Schnabel putzen, dann ist die ganze Luke wieder geschlossen. Das ist nichts anderes als ein Klettverschluss, den wir kennen. Also das ist einfach ein Beispiel. Aber das geht so weit, dass man sich heute überlegt, ein ganz wichtiges Thema in der Bionik finde ich, wie können wir zum Beispiel unsere Massen-Informationsdaten speichern für die nächste Zukunft? Wir haben so viel gutes Zeug an Büchern, an Informationen, wo es sich lohnt, für jenste Generationen nachher weiterzugeben. Wie tust du die speichern? Wir wissen, CDs kannst du ja eh schon filmen. Ich glaube, es gibt schon Leute, die gar nicht mehr wissen, was eine CD ist. Festplatten, irgendwann gehen die auch hops, wenn man dort Daten gespeichert hat. Und jetzt ist einfach die Frage, wo ist das Speichermedium? Und Bionik schaut, das ist eben eine Mischung zwischen Biologie und Technik, schaut, ja, was macht die Natur uns vor? Und jetzt sind die Forscherinnen und Forscher draufgekommen, jetzt gehen wir in die DNA. Weil dort haben wir ein ganz einfaches Prinzip an DNA, also die Struktur, die uns alle die Merkmale baut, wie wir sind, ist aufgebaut aus wie einer drehten Strickleiter mit Sprossen. Und die Sprossen bestehen immer aus zwei Bestandteilen. Egal wie die heißen, es ist immer A und T, die eine Sprosse macht, und C und G. Nennen wir die so. Also es ist ein Code mit vier Buchstaben. Wenn wir jetzt in die Computertechnik gehen, ist alles mit 0-1 aufgebaut. Und jetzt haben die Forschenden herausgefunden, sie können einen DNA-Code quasi übertragen auf einen digitalen Code. Das heißt, sie machen aus 0-1 tun sie zum Beispiel 00 als A nehmen, 01 als C, 11 als das und tun einfach das übersetzen, der digitale Code zum DNA-Code. Und so können sie alle Informationen, die auf Computer gespeichert sind, umschreiben auf den Vier-Code und dann abspeichern, wie die DNA auch macht. Und das heisst, sie können ein Stück DNA dann machen, wo die Abfolge von diesen Codes sind. Und wenn du das wieder kannst übersetzen in einen 0-1-Code, dann hast du die ganze Information. Und jetzt sind die doch noch dran, die Verrückten. Und haben gedacht, ja, wo speichern wir jetzt die DNA, die wir hier entwickelt haben, mit dem Code, mit Bücherseiten quasi dort drin. Und haben herausgefunden, dass das müssten in irgendwelche Kugeln, in Glaskugeln einschmelzen, weil das ist dann vom Bernstein abgeschaut. Bernstein hat etwa die Fossilien drin, also Mucken, die irgendwo eingeschlossen sind, die über Jahre Millionen dort drin gewesen sind und nicht kaputt gegangen sind. DNA kannst du wieder rausholen. Dann tun sie also in einen Stein, also jetzt in einen Kristall einbauen, quasi einschmelzen und so lagern. Und wenn man es wieder braucht, tust du es wegnehmen, den Gestein rundum und tust die DNA wieder entschlüsseln und hast die ganze Information. Das klingt jetzt völlig futuristisch, aber ich finde es eine Wahnsinnsidee, die die Leute haben, um eben probieren, das rein als Informationsmittel wieder aufbewahren. Das hat jetzt nichts mit dem Kreislauf direkt, da gibt es andere Beispiele, die wir kennen, aber das finde ich einfach etwas Spannend, dass man auch so gut kann mittlerweile auf die Natur schauen und lernen daraus, wenn du auch zum Beispiel einfach etwas speichern kannst.
Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber ist nicht auch Wasser ein gewaltiges Speichermittel, das sozusagen auch in die Richtung geht, dass man sagt, vielleicht kann man im Wasser auch Dinge speichern?
Ja, dort hast du einfach das Problem, dass das Medium halt nicht so lange haltbar ist, ja, im weitesten Sinn, und ja, du machst einen Aufwand, um es eben reinzuhalten. Und, ja, und die Kleinkristalle, das sind winzig kleine Kügel, wo die DNA drin ist, und das sind ganz wenig Milligramm DNA, die dann schon einfach eingelagert sind und können, also ganz, das sind glaube ich 40 Milligramm DNA, kannst du alle Hits von Spotify drauf speichern. Ja. Also einfach, das muss man sich bewusst sein. Das ist ein riesen Potenzial, das man einfach in Zukunft könnte nutzen. Hat jetzt nichts zu tun mit dem Kreislauf innerhalb von Natur, aber ich finde es spannend, dass man da schaut und erkennt, hey, das könnte mehr für unsere Zwecke umsetzen.
Also es gibt ganz viel eben aus der Natur. Es geht immer darum, wenn man nochmal auf Vermittlung zurückkommt, eigentlich den Leuten zu vermitteln, dass die Natur nicht einfach schön ist und sie ist halt da und es ist grün, sondern dass es eben auch einen absoluten Mehrwert schafft, neben dem, wo man schon gerne dran denkt, nämlich saubere Luft etc. pp. Genau. Aber da siehst du eigentlich ganz viele Innovationen kommen aus der Natur und wahrscheinlich ganz viele Gaps in der Natur, die wir einfach noch nicht entdeckt haben, bis zum Speichern von unseren Podcasts noch auf DNA.
Ja, die sind dann auch dort.
Ja, auf DNA, ja. Da müssen wir nicht da eindingsen. Ja, genau. Also, dass man, es ist auch Vermittlung. Ich meine, eben, ihre Frage nochmal, wie vermittelst du einer Gruppe Kinder? Also, ist es dort viel einfacher? Weil sie es
Ja, also grundsätzlich habe ich auch immer gemeint, dass es einfach ist, Kinder zu begeistern für ein Naturthema. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich ein bisschen auf die Welt gekommen nach diesen 34 Jahren. es hat sich schon ein bisschen etwas geändert, finde ich. Aber grundsätzlich, ja, also du kannst wirklich jetzt, ich meine, klar, ich bin jetzt im Museum dran und was schaffen wir dort mit 3D-Objekten, oder? Mit Präparat. Man kann jetzt salopp sagen, es tötet ja dort drinnen nur. Im Gegenteil, ich behaupte, wir haben gewisse tote Tiere wieder zum Leben erweckt, wenn es gute Präparate sind. Weil du kannst mit denen arbeiten und auch mal sehen, ganz nach ein Erlebnis haben, wo du draußen vielleicht einen kurzen Moment hast, wenn überhaupt. Und da kannst du mal an einem Wolf wirklich an die Nase schauen, wenn er aussieht. Und dann musst du nicht irgendwie noch ein komisches Gefühl dabei haben. Also von dem her haben wir mit, und man sieht mal, wie gross auch ein Tier ist. Also nur schon ein Reh im Vergleich zum Hirsch und so weiter. Das sind so Erlebnisse, wo du dem Kind sehr schnell kannst weitergeben und sind auch meistens dann sofort zu haben. Es geht einfach darum, um ein bisschen die Welt, die draußen ist, näher zu bringen. Und ich merke einfach, es gibt so viele Kinder, die auch mittlerweile so aufwachsen, die keinen Naturbezug haben. Also dort ist wahrscheinlich der Platz vor der Garage, der Tierte, das ist das Wichtigste. Und dann, was drinnen vor dem 2D-Bildschirm läuft. Und sonst ist einfach nur, also heute wieder eine Gruppe gehabt, ich habe gemeint, ich kriege Schub. Wenn sie einen Dachs anschauen und sagen, stinkt ihr?
Oh.
Oder der Höhepunkt, wo ich mit der Karte geschafft habe, wo sie ein Tier suchen mussten, hat einer angeschaut und gesagt, ja, ich muss ein Känguru suchen, es wäre eigentlich ein Reh gewesen. Also einfach so, das sind so Geschichten, wo ich merke, dass das hat sich ein bisschen geändert und wir haben immer mehr Kinder, die haben keinen Bezug und darum ist es umso wichtiger, dass man mit denen arbeitet. Und dann nicht nur im Museum, wir sind aus der Schule, ist ein Lernort, wir können es auch machen, wo du die Schule nicht so kannst. Aber dort kommen dann die Schulen rein und das ist extrem.
Aber da komme ich auf das zurück, was du schon gesagt hast, wie wichtig das ist, die Wiese vor dem Haus oder der Wald um die Ecke. Genau. Dass man den erforscht, den kennenlernt, dort sich bewegt etc. Weil das ist ja immer das ewige Thema, dass die Kinder dann über die mehr wissen über den Löwen und über Giraffen und ich weiß nicht was und über das Reh, das ist das Kind vom Hirsch.
Ein Beispiel, was sie mal gemacht haben, sie haben 800 Kinder in England einmal 10 Bilder gezeigt von Pflanzen und wirklich und sie haben einfach müssen sagen, kenne ich die Pflanze und sie haben auch dürfen einfach sagen, das ist wahrscheinlich ein Primla oder das ist irgendein einfach ein Oberbegriff. Nein, 70% haben nicht einmal mal drei Pflanzen kennt, aber sie haben dann unter die Karte dann nebendran noch Pokémon-Karten gehabt und dort haben sie alle gekannt, alle nehmen. Also einfach so ein bisschen zum sagen, was halt das Interesse aber ist. Aber
du bist natürlich ein Vollprofi beim Vermitteln, du machst das tagtäglich. Gibt es da, du sagst, es ist ein Wandel bemerkbar, aber jetzt redet man immer davon, ich übersetze das jetzt einmal so, wie ich dich verstehe, man muss draußen in der Natur sein, man muss einmal angegriffen haben, die Dinge. Aber gibt es trotzdem irgendwo Dinge, die zumindest im Vorfeld, die unsere elektronischen Medien, wo man die einbeziehen kann, wo du gesagt hast, macht durchaus Sinn oder wo man neue Kanäle, neue Art der Kommunikation wählen kann. Wie hat sich das, 34 Jahre machst du das jetzt schon, hat sich da was entwickelt oder bist du auch überrascht worden, oh, das funktioniert auch und dann bringt man Leute zumindest dazu, sich dazu zu interessieren, man erspart oder kann ihnen nicht ersparen, dass sie irgendwann durch die Blumenwiese gehen oder durch den Wald.
Also, das ist eigentlich, du weißt ja nie, wie ist der Hintergrund von denen, die kommen. Und dann probierst du es einfach einmal mit dem, was wir können zeigen können, um die Faszination rauszukitzeln ein bisschen. Mit Details, mit Federn, mit können anlangen und so weiter. Und mit der Hoffnung, dass dann auch sonst von der Schule her oder von den Kindern, dass man wirklich auch rausgeht. Und ich denke, dort ist, das können wir nicht abnehmen. Also dort ist halt einfach klar. Aber es ist das A und O. Und am Schluss sage ich, wir inszenierend Natur nicht eins zu eins im Museum. Also wir bauen nicht einen Wald noch mit den Tierchen drin, sondern dort stehen die Füttchen Blut nebeneinander, so wie es in der Natur nie gesehen ist, weil es einmal ein Jungs hat, ein Männchen, ein Weibchen nebeneinander, dass du mal den Ablauf im Sommerfell, im Winterfell siehst, an einem Ort, das ist inszeniert. Und alles, was dann draussen ist, das wäre dann auch eine Aufgabe, wo dann hoffentlich weitergeht, mit der Schule einerseits, aber auch ich hoffe immer bei den Eltern, aber es ist effektiv so, dass mittlerweile, wenn ich Kinder sehe im Wald, oder eine Waldgruppe war letztens dort gewesen, die haben alle Papier und Bleistift mitgenommen und Farbstift und haben gezeichnet im Wald, muss ich sagen, hey, was soll das? Weg mit dem Zeug, das hat genug, was man machen kann im Wald. Und da musst du nicht einmal gross etwas anleiten, der Kind kommt dann rein, aber du musst noch den Zugang geben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir können das mit unseren Mitteln probieren, dass man es sensibilisiert. Aber am Schluss steht halt auch ein Umfeld da, wo einfach das auch noch ein bisschen muss, jemand ein bisschen ankicken. Und wer weiß, vielleicht später kommen sie wieder drauf und erinnern sich. Aber es ist nicht ganz einfach.
Mhm. Also gibt es noch viel zu tun. Man hört bei dir ein bisschen, man könnte, man sollte. Aber es wird noch nicht so tun, wie du es vorstellen tätig.
Nein, aber ich glaube jetzt, wenn wir gerade da sind in dieser Supergut-Lounge und an die Supergut-Geschichte schauen, was wir jetzt auch, wo es jetzt weitergeht, also das ist ein wichtiger Teil gewesen und auch wie es aufgezogen worden ist, wo es wirklich um allgemein die Leute geht, hey, dann einmal mit dem Begriff auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist der ganze Geschichte super gelungen. Jetzt geht es weiter mit der Schule, die super gut Labs, die wir machen in der Region, wo es zu den Schulhäusern gehen, wo man die Möglichkeit hat, auch die Lehrpersonen mit der Klasse also herzugehen und etwas erleben zum Thema Biodiversität, wo um das Schulhaus herum ist. Und das sind genau so Sachen, wo extrem wichtig wären. Und das passiert viel zu wenig jetzt auch jetzt in unseren Schulen und um, wo ich daheim bin. Das sollte man viel mehr fördern und mit den Kindern ganz bewusst, weil sie sind die, wo die kannst du noch nehmen und sagen, jetzt gehen wir. Oder? Und dann kannst du sie rausrupfen und dann merken die plötzlich, hey, das ist noch etwas Verrücktes. Oder ja, eben heute, ich weiß nicht, ob das eine Kind, das ein Fell musste streicheln, die hat einen hysterischen Anfall gekriegt. Weil das ist und so, ich weiß nicht, vielleicht geht die nie mehr in ein Museum und nie mehr voraus, weil die Welt so grusig ist. Aber das musst du einfach am Anfang schon ein bisschen fördern.
Hast du auch Erfahrungen in Workshops oder Seminaren gehabt, jetzt weg von Kindern, zu Entscheidungsträgern, also zu Leuten, die erwachsen sind und die vielleicht irgendwas gestalten können, die Mittel hätten oder die an Hebeln sitzen, dass man in Kommunen etwas macht. Wie holt man die ab oder was sind da deine Erfahrungen?
Also es ist einfach wichtig, dass egal, was die für einen Hintergrund haben mit Erwachsenen, musst du eigentlich das machen, was du auch mit dem Kind machst. Also ich sage auch immer bei der ganzen Vermittlung, wenn es ein Vierklässler verstanden hat, was du von dem verstehst, auch jeden Erwachsene. Das da musst du so ein bisschen auf dem Niveau ja, bewusst sein, dass der Erwachsene nicht anders denkt als ein Kind, ein Schulkind, weil sie haben es dann auch verstanden. Also ich merke das einfach bei meinen Vorträgen, die ich mache, habe ich mal genannt, für Kinder ab 9. Und am Anfang hatte ich den Saal voll mit Kindern und mittlerweile habe ich den Saal voll mit Erwachsenen, weil Kinder nicht mehr mitkommen wollen, weil sie aus einem Alter draußen sind. Und einfach kommen und sagen, es ist super, wir verstehen mal, was da für Themen eigentlich behandelt werden. Und ich denke, dort geht es auch darum, ganz banal ist auch draußen sein, ein Erlebnis haben, einmal eine Exkursion von draußen zu machen, ein paar Sachen hinweisen, wo es gar nicht immer daran vorbeigelaufen sind. Und da holst du auch die Erwachsenen mit dem. Und es ist einfach eine Frage, mit wem das machst. Im Bereich von der Lehrfortbildung und Lehrerinnenfortbildung merke ich auch, also dort ist es bitter nötig, dass man, weil seit die neue Verordnung ist, dass Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr ein Seminar besuchen müssen, wo sie noch Bio haben und alles, sondern sie kommen nach der Matura, wo am Schluss in der Bio, ja, haben sie alle, die können jede DNA und RNA aufzählen, aber sie haben einfach keine organismische Biologie mehr. Und die gehen dann sofort in die Ausbildung, kriegen Pädagogik und so weiter und kommen dann raus und können aber also wirklich eine Spitzmaus nicht von einer normalen Maus unterscheiden. Also dort wäre auch noch das Potenzial rum, wo man müsste ein bisschen tragen.
Also Florin, du wärst jetzt in den nächsten Regierungsratswahlen zum Bildungsminister von Graubünden. Nein, Bundesrat ist ja gerade am frei.
Oh ja, genau. Dann muss ins Militär.
Okay. Nein, aber unabhängig, du wärst jetzt
ich weiß, wo ich hin will.
Okay. Nein, was wäre so das, was du jetzt sagen würdest? Das würde ich als erstes machen, unabhängig, du hast Budget und alles, dass man da wirklich einen Schritt weiterkommt aus deiner Erfahrung raus.
Also, dann muss ich dir einfach das sagen, dann wäre Biodiversität noch nicht das erste Thema. Ich glaube, was im Moment in den Schulen abgeht und auch die Belastungen der Lehrpersonen, muss ich sagen, da gibt es Mengen, wo man mal zuerst in der Struktur müsste wieder ändern. Und ich habe das einfach auch gemerkt, jetzt mit dem Supergut Labs im Expertenteam, jetzt eine Lehrerin, die in Graubünden unterrichtet, die einfach gesagt hat, los, wenn ich mal eine Woche mit meinen Kindern ein Projekt mache und rausgehe, dann mache ich das halt einfach. Und dann informiere ich alle anderen mit den Nebenfächern und Heilpädagogen und alle, die noch da mitspielen, ich bin jetzt einfach weg. Aber das ist eine totale Ausnahme, weil die meisten sind dann einfach in dem Zeitsegment drin und haben noch jene andere Aufgaben. Sie sind dauernd gefordert, sich rechtfertigen, auch den Eltern gegenüber und so weiter. Dass der Platz, um genau so Zeug zu machen, wo einfach Zeit braucht, du kannst nicht für 40 Minuten schnell voraus und wieder rein, dass dort eine Struktur gegeben ist, wo ihnen viel mehr Flexibilität gibt. Und meine, die Konfrontation im Moment, also für die Lehrpersonen, die ganze Integrationsgeschichte, die läuft und die alle, jeder Schüler hat irgendein besonderes Bedürfnis, das alles gerecht zu werden, finde ich brutal schwer. Und dann kommt noch der, der sagt, hey, geh doch ein bisschen raus mit der Schule. Sagen sie, komm, ich bin froh, habe ich es irgendwie im Griff, im Schulhaus drinnen.
Also dem mehr Zeit geben, mehr Priorität geben. Und
auch, also das wäre ein wichtiger, mit, am Schluss müssen wir also viel an der Struktur ändern, behaupten.
Gibt es also aufgrund deiner Erfahrung, deiner Kontakte irgendwo, das kann auch im fernen Ausland sein, so Pilotprojekte oder Initiativen, abgesehen jetzt von der Supergut-Initiative, wo du sagst, das geht genau in die richtige Richtung oder da gibt es auch Erfahrungswerte und Erfolgsrezepte, die wirklich greifen?
Also du findest eigentlich in jedem Land so Bestrebungen und auch gute Projekte, wo laufen. Das auch in Deutschland gibt es also ganz berühmtes, wo in gewissen Gebieten einfach dann gebraucht wird. Aber das Verrückte ist, es steht und fällt dann immer noch, bleibt man nachher noch dran an dieser ganzen Geschichte? Oder ist jetzt das wirklich einfach integriert, ein integraler Bestandteil von der ganzen Verbildungsgeschichte. Und dort ist dann häufig der Schritt nicht gemacht. Das war ein super Projekt gewesen, und dann ist es einfach fertig. Und ich kenne es jetzt nicht bei allen diesen Ländern, da habe ich zu wenig Übersicht, aber ich denke, das, was jetzt hier im Ländle läuft, muss ich sagen, das ist perfekt einmal als Möglichkeit, wie man so etwas angehen kann. Ja, das ist natürlich der Vorteil mit den relativ wenigen Leuten. Das ist überblickbar. Das sind die Leute, die hier arbeiten, die einander auch gut kennen und miteinander super arbeiten. Aber das könnte auch so eine Wirkung haben, wo ich finde, die müssen wir in die Kantone hier nebendran bringen, wo dann effektiv mal probieren, das ganz anders anzugehen. Aber das ist dann sofort wieder Politik und das ist schön an dem Projekt, dass Politik nicht involviert. Das dank der Foundation, wo das kann nebendran laufen lassen, die Family Foundation von Hilti. Und so hat man die Freiheit, die kreative Freiheit, um so etwas zu machen. Und das ist auch wichtig und das kannst du nicht überall durchziehen.
Und gerade bei Biodiversität, wir haben schon mehrfach gesagt, zählt ja das Regionale, was sozusagen, das kann ja eine Vorzeigeregion, die sozusagen dann Muster ist, nicht eins zu eins übersetzbar, aber man sagt, da funktioniert es und das sind die Dinge, die man bewegen kann.
Und das könnte man eben sehr gut machen. Also zum Beispiel ein Beispiel, das jetzt bei uns in Graubünden läuft, nur regional sind so Waldtrophitage, wo man wirklich, wo die Schulen einfach zu den Förstern in den Wald gehen und schauen, was schaffen die. Und das ist auch schon wieder so ein Mehrwert. Und sie haben dann immer wieder so Einsätze, wo sie auch mal selber nicht gerade den Baum dürfen fällen, aber etwas machen. Aber was hört man nachher? Ja, das ist viel zu gefährlich mit den Kindern. Nein, da gehen wir nicht raus. Ja, wenn man irgendwo an einen Tümpel go fröschen und weiss ich was, heisst ja, ist jemand dabei, der das Brüben hat, auch wenn das Wasser so tief ist. nein, es sind wirklich die Strukturen, die einfach das Problem sind. Und ich glaube, da haben wir uns viele Hürden selber, die man unbedingt abbauen müsste.
Mhm. Also dann nächster Bildungsminister von Schweiz, wir werden die Papiere
jetzt. Jawohl, ja.
Aber bevor wir jetzt in die Schweiz oder nachdem wir heute ja den Skandal aufdeckt haben über den Bündner Staböck, vielleicht noch den Blick mal noch aufs Liechtenstein. Ja. Wenn jetzt du von Ost aufs Liechtenstein schaust, du bist jetzt auch schon mit dem Projekt und so stark im Liechtenstein aktiv. Hat Liechtenstein noch Sachen, die uns speziell machen, die Region in der Biodiversität? Ich habe letztes Jahr mal gehört, zum Beispiel unglaublich eine grosse Anzahl an Libellen haben wir im Ruggeller Riet. Ich weiß nicht, ob es jetzt das Gebiet ist. Haben wir noch so Highlights, wo speziell sind bei uns?
Also, ich würde so sagen, jetzt bei euch, ihr seid so schön eingeklemmt, eigentlich in den Gebieten, wo auch rundum Ähnliches abgeht, also rein auch von den Lebensräumen und so, habt ihr jetzt nicht Besonderes, wo es nur da gibt, aber, und das hast du recht gesagt mit den Libellen, aber dort habt ihr eben jemanden, der euch hilft, dass es mehr Libellenarten gibt. Das ist der berühmte Biodiversitäter, der Biber. Biber haben einfach die Möglichkeit, zum Landschaft als einzig, als Säugetier neben Mensch. Das ist das einzige Säugetier, das herkommt und findet, oh, da gefällt es mir noch nicht, da baue ich noch schnell einen Damm, da mache ich noch einen See und dann meinen eigenen Pool. Und dann verändert sich alles, was rundum ist in dem Bereich. Und plötzlich ist Licht drin, es kommen Pflanzen auf, die vorher nicht gehabt hast. Es haben Insektenarten plötzlich die Möglichkeit, sich fortpflanzen in einem Gewässer, das steht und eben nicht mehr einfach fließt. Und gut, die Ohlenkrebs ist eine andere Geschichte, die sind dann ein bisschen zurückgedrängt worden und so weiter. Aber es hat vor allem eine enorme Vielfalt, die dann entsteht. Und mit so und dann auch den Flussaufweitungen und so weiter, die Renaturierungen laufen. Ich glaube, da hat das kleine Land einfach auch eine Möglichkeit, mit ihren Mitteln so Sachen, so Projekte zu machen, die dann eben auch dann nachher eine nachhaltige Wirkung haben. Aber es ist nicht etwas Exklusives, aber soll es auch nicht sein. Aber es hat Naturräume, auch, ihr habt ja auch die verschiedenen Höhengradienten und so weiter, wo die ganze Vielfalt von den Ökosystemen da sind. Und denen muss man einfach Sorge haben. Und das Problem ist auch da, der Druck, der einfach da ist, vor allem in dem tiefen Bereich da. Der Siedlungsdruck ist extrem. Und da muss man einfach schauen, dass man das ganz sensibel dran geht in Zukunft. Weil das Potenzial ist riesig und die Natur ist wunderbar, die wir da haben.
Also Fes, schauen und der Biber, er wird ja so und so diskutiert.
Ja, ich weiß.
Finden ihn nicht alle so cool, also am Ende vom Tag. Ja. Aber er hat halt, ja klar, ein paar Biber sind gut, zu viele Biber sind vielleicht ein anderes Problem. Haben wir einen Gustavböck? Du bist ja Weidmann.
Hier? Ja, schon.
Ja. Okay.
Aber wo sind die Bündner? Teilt man sich mit Österreich und der Schweiz. Ja. Genau. Das ist sozusagen ein Grenzgebiet. Genau. Ja.
Du siehst, ich käme auch.
Ja. Aber gell, was ist viel? Also jedes Mal, ich weiß, viel Biber. Also ich frage mich immer, was. Man hat viel 12.
Ja.
150 12. 1,5 Millionen Hauskatzen. Okay, ja, einfach, dass man einfach so ein bisschen dreht. Was ist viel? Was ist übermäßig? Also eben, das, für die Leute ist es mal etwas viel zu viel, aber wenn du denkst, ja gut, das ist ja eigentlich herzig am Schluss. Aber das lassen wir jetzt. Das lassen wir jetzt.
Wolf gegenüberstehen.
Nein, Wolf von Uhren. Aber den fangen wir jetzt nicht an. Das ist okay.
Der Wolf lahmret.
Ja, unbedingt.
Aber das natürlich ist spannend. Man braucht natürlich Lebensräume, die sich hier Biber entwickeln dürfen, den man ein bisschen freien Lauf lässt. Natürlich Liechtenstein klein, da muss auf engem Platz vieles stattfinden, da muss Landwirtschaft, Bewohnung, Ruhe, das ist natürlich immer das Thema, aber und Platz wird immer enger. Ja. Wie entkommt man dem? Weil das ist natürlich.
Genau, also dort haben wir ja ein riesiges Problem, auch allgemein jetzt in im ganzen Gebiet, der Schweiz und Liechtenstein und auch in benachbarten Ländern, dass die Feuchtgebiete, also vor allem die Wassergebiete eigentlich sind, vor allem Feuchtsteigwässer und so, die extrem leiden, also die gehen ja massiv zurück. Und Trockenstandort, das sind die Sachen, wo man wirklich muss halt sich ein bisschen darauf Sorge geben und schauen, dass man die könnte erhalten. Und vor allem, dass die Vernetzung immer noch passiert. Das ist ja herzig, wenn jeder seine Frostümpel da macht und dann dazwischen da eine Autobahn ist und so weiter, eben dann sind wir wieder bei genetischer Vielfalt. Da muss man die Vernetzungen, die sind extrem wichtig. Und auf das wird auch geschaut, denke ich. Aber das muss man einfach immer wieder bewusst sein, wenn man etwas macht. Wie kann sich die Natur noch bewegen in dem Teil, wo wir schon beanspruchen?
Weil ganz offensichtlich ist es durch, wenn man grüne Brücken baut, gerade jetzt für Wildtiere, wo man sagt, da ist auch Bewegung zwischen Berg und Tal möglich noch im Winter oder und man kann sich auch austauschen. Das ist halt, das sind so Dinge, das wo man sehr viel machen könnte.
Unbedingt. Ja. Also die Zersiedlung und auch durch Schneidung von Areal, wo Tiere sich aufhalten, jetzt nicht nur die Grossen, auch die Kleinen, ist entscheidend, damit die Populationen können genetische Stabilität haben, was dann auch wieder auf das Ökosystem auswirkt. Also es können ganze Ökosysteme kaputt gehen, wenn die Genetik nicht stimmt von den Populationen, die drin sind. Mhm.
Also öffnen, Grenzen weg tun.
Da zeigen die kennen eh keine Grenzen. Dann ist doch wurscht, wo das Fürstentum anfängt und wo Graubünden anfängt.
Ja,
behaupte ich jetzt. Bei den Tieren.
Also bei den Tieren schon, ja.
Nein, bei den Menschen nicht, aber bei den Tieren. Die denken nicht in Grenzen, die haben ihre eigene Grenzen.
Ihnen ist es definitiv egal, ja.
Aber es ist natürlich immer auch spannend. Hier ist schwierig, weil Schutzwald und so weiter, aber wenn man in Waldflächen hätte, und die gibt es woanders, wo man sagt, die werden für gewisse Fläche sich selbst überlassen, Totholz bleibt liegen und die verrotten und es ist keine künstliche Aufforstung und sowas. Das ist hochspannend, weil da explodiert es, oder?
Genau.
Das Leben.
Machalo. Ja. Also wir haben es ja immer wieder gehört, auch in eurem Podcast, einfach mal der Mut zur Unordnung. Also ich meine, das ist einfach das Credo für uns in unseren Gärten überall. Jetzt fangen wir nicht wieder an mit deiner Tuja. Aber das ist extrem wichtig, dass man dort auch die Sensibilität kriegt. Und es ist so wenig, was man machen kann um uns herum. Und wir tun jetzt das Thema nicht noch global an. Also eben, wo sind denn die Landschaften und Ökosysteme, die effektiv entscheidend auch für den ganzen Planet sind, wenn wir jetzt in den tropischen Lebensraum gehen, wie man dort umgeht mit so Situationen. Also das wäre dann noch der nächste Schritt. Aber ich denke, es ist jetzt wichtig, dass wir es einfach mal da verstanden haben. Und dann das Nächste kommt dann automatisch.
Nicht den anderen reinreden, wie sie es machen sollten, sondern selber mal machen und dann da mal anfangen bei uns. Sind wir gespannt. meine Hecke ist schon bis ins Bündnerland bekannt.
Die ist berühmt, ja.
Ja, da gibt es ein riesen Happening irgendwie.
Wenn sie verbrannt wird oder ausgerupft.
Ja,
oder?
Verbrennen darfst du schon nicht. Das kommt doch nicht gut.
Auch nicht. Nein,
gut. Lassen wir es mal, schauen wir es mal mit dem an.
Genau.
Ja, Paul, ich glaube, wir haben jetzt einen schönen Streifzug durch also 3,5 Milliarden Jahre Biodiversität,
ja, genau. Haben wir jetzt schnell Durchlauf, ja.
In 55 Minuten schon mal, sind wir schon mal durchgegangen. Paul, hast du heute eine schöne Schlussfrage vorbereitet?
Ja, also eine gar nicht so aufregende, aber ich finde es immer so schön, weil das eben so vielfältig ist, aber man reduziert dann doch irgendwo auch eigene Erfahrungen auf irgendeinen Kernsatz oder auf irgendeinen ein Zitat oder auf irgendeine, und wenn es nur irgendein Satz ist, den man aufgeschnappt hat bei einem Seminar oder dergleichen, hast du da so einen Satz, der, sage ich einmal, Biodiversität und das Bemühen darum irgendwo perfekt für dich zusammenfasst? Mhm.
Das ist eine gute Frage. Wo einfach so zusammengefallen, weil ich schnurre gerne und dann wird es lang, das ist kein Satz mehr.
Der Satz kommt so lange, bis der Punkt kommt.
Genau. Nein, aber ich glaube, ich habe jetzt nicht das Zitat, wo ich jetzt eins zu eins könnte. Da gibt es verschiedene wirklich gute Zitate. Ich will einfach eins, wo ich einfach merke, wo wir einfach wieder ein bisschen nicht lernen müssen. Es hat die Leute in sich drin, eine gewisse Demut, Demut gegenüber, wo um uns herum ist, der Respekt auch, und der Respekt, der geht ein bisschen verloren, dass man einfach gar nichts merkt, was um einen herum ist. Und ich glaube, Respekt und Demut, dann kämen wir schon mal einen riesen Schritt, um normal wieder mit unserer Natur umzugehen. Einfach wieder bewusst werden, was die eigentlich uns bringt und wir ein Teil davon sind. Und das wird immer wieder vergessen, dass wir effektiv in dem System ein Organismus sind von, weiß ich, wie viele Tausenden, die auf dieser Welt eigentlich unterwegs sind.
Mhm. Wäre ein schöner Schlusssatz gewesen, aber ich muss dich trotzdem noch fragen.
Oh. Bei mir kommt ja sicher nichts gescheit.
Also,
versuch's.
Ja. Hast du für...
Mag ich nicht mehr. Nein, ist okay. Ich habe mir jetzt sowas überlegt, weil ich finde die Frage auch noch schwer, aber ich glaube, ich habe mal gesehen, keine Ahnung, vielleicht sieht man so aus Volksmund, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ich glaube, es wäre mal wichtig, dass wir es anfangen. Du hast wunderbar die Strategie von Biodiversitätsstrategie vom Kanton Graubünden dabei. Für die, die das Video schauen, es ist ein Buch mit, keine Ahnung, 400, 500 Seiten.
Ja, genau.
Je nachdem, einmal ein Haufen.
Ja, genau, 600 Seiten. Ja.
600 Seiten und ist ein super Buch, ist sehr aufwendig, aber ich glaube, Krux liegt ja dann drin, da so zu umsetzen. Und ich glaube, wir sind unhuere gut im Strategien entwickeln, Konzept machen, Studien in Auftrag geben, darüber diskutieren. Vielleicht sollten wir einfach mal irgendwo anfangen und dann schauen, was passiert. Und dort muss eine Ordnung haben und dort bin ich also immer dabei. Mhm. Also, es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Guter Satz.
Ja. Paul, jetzt musst du das toppen, gell?
Ja, ich habe mir
einfach
das... Ich versuche es. Aber für mich ist, wenn ich an Biodiversität denke, habe ich auch diese ganzen Widerstände und die ganzen Sorgen und diese ganzen Probleme und Gefahren. Und da habe ich bin zwar katholisch aufgewachsen, aber da ist ein Satz, den man, glaube ich, dem Martin Luther zuspricht. Und der heißt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Und für mich steht das als Sinnbild dafür, auch in der heutigen Zeit, wo wir eigentlich nur sagen, alles so schwierig und es geht eh nicht und was kann ich schon machen. Es steht dafür, dass man selber etwas tun kann. Es steht dafür, dass man nicht, sagen wir, die Hände in den Schoß legt und sagt, die Gefahren und die Welt geht unter und sowas, sondern dass man einfach diesen positiven Spirit, um das sozusagen, behält und etwas tut und sich erfreut auch daran. Weil angeblich war der Martin Luther einer, der ein großer Apfel- oder ein Baumfan in neuer Sprache sozusagen übersetzt war und der gesagt hat, das ist auch für ihn das Symbol, der Baum und vor allem im Mai, wenn er ausschlägt und sowas, für dass das Leben den Tod in irgendeiner Weise, man kann es jetzt auch klerikal deuten, aber im Prinzip auch ist das unser Thema. Im Prinzip, dass wir nicht sagen, es geht nicht, sondern dass wir was in der Hand haben und dass wir auch die Freude dran haben. Das wäre mein Satz, der mir sehr oft im Ohr klingelt, wenn ich an das Thema Biodiversität denke.
Ja, unschöner Schlusssatz. Also jetzt wird es sogar... Zwei sehr schöne Schlusssätze und mein ist auch noch dabei gewesen. Danke, Paul, für das. In dem Sinn, aber wir müssen ja Vielfalt halt der Qualität der Schlusssätze. In dem Sinn, herzlichen Dank, Florin, dass du bei uns gewesen bist, dass du uns wirklich mit deinem Wissen, ich glaube, wir könnten eine Reihe machen miteinander. Ich glaube, ja, wir machen eine Reihe. Wir machen eine Podcast-Reihe, genau. Okay. Und dann kommen wir zu dir einmal rauf und dann gehen wir mal in die Berge und so, machen dort Podcasts. Danke dir, Paul. Es war eine grosse Freude. Danke natürlich an das Projekt Supergut, dass wir 5 Podcasts hier machen in der Supergut-Lounge. Also ist auch nicht selbstverständlich. Ich glaube, die Frage ist, sollten sie es wieder machen? Das weiß man nicht. Aber kann man ja nachher fragen. Danke auch allen, dass ihr heute dabei gewesen seid. Danke denen, die 5-mal dabei gewesen sind. Ich sage jetzt den Namen nicht mehr, weil es hat sich das erste Mal schon schaurig gefreut, der Paddy Marxer aus dem Uhren. Ja, und in dem Sinn, ich glaube, haben wir es gehört, mehr Respekt vor der Natur, sich damit auseinandersetzen, in die Natur gehen, anfangen etwas zu tun und vielleicht ist es einfach morgen einen Äpfelbaum pflanzen und dann haben wir richtig gut was gemacht. Und in dem Sinn, herzlichen Dank, bleiben wir super gut, auch einen super guten Abend. Danke vielmals. Merci.
Merci.